Geschichten erzählen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Dies ist die 200. Episode meines Podcasts und diese möchte ich wieder nutzen, um etwas Persönliches zu erzählen. Und erzählen ist auch das Stichwort. Denn egal wie viele verschiedene Bücher ich geschrieben habe oder noch schreiben werde, ich sehe mich doch als einfache Geschichtenerzählerin. Je älter ich werde, je mehr ich erzählt habe, desto mehr bin ich erstaunt, wie wirkungsvoll Geschichten sind. Es ist etwas, wenn sie gut gemacht sind, worin man sich wiederfinden kann. Etwas Verbindendes, im besten Fall Berührendes. Ich bin nicht allein, habe ich oft gehört. Oder, oh, es geht auch anderen so wie mir, ist die nächste Aussage. Oder, ich fühle mich verstanden. Natürlich, wissenschaftliche Texte sind wichtig, klären auf, erklären viele Dinge, die uns sonst unverständlich blieben. Aber diese bleiben außerhalb, erreichen nur einen Teil unseres Menschseins, den Geist. Das ist auch gut so und soll sein. Aber es gibt den anderen, die sogenannte Belletristik deckt diesen ab. Sogenannte deshalb, weil ich das Wort eigentlich nicht sonderlich mag. Bell, schön, das geht noch, auch wenn es sehr undifferenziert ist. Aber es wird gerne mit unterhaltender, schöngeistiger Literatur beschrieben. So gesehen ist es auch gut, dass es sehr undifferenziert bleibt. Unterhaltung ist nicht grundsätzlich gut oder schlecht, sondern etwas, das gut tun kann. Nur ist es sehr verschieden, was jemand unterhält. Das ist ein sehr breites Spektrum. Rosemunde Pilcher oder Perry Roden können manche als unterhaltend empfinden. Anderen rümpfen ob der Seichtheit und Banalität die Nase. Diese anderen lassen sich von José Saramago oder Hertha Müller in den Bann ziehen, während diese von ersteren als anstrengend und vielleicht sogar unlesbar erachtet werden. Ich will hierbei nicht meine persönlichen Vorlieben ausdrücken, sondern der Tatsache gerecht werden, dass jede Art von Literatur ihre Berechtigung hat und den Leser in den Kreis finden wird, der sich davon angesprochen fühlt. Natürlich rumpfen LiteraturwissenschaftlerInnen die Näschen bei sogenannter Trivialliteratur. Aber ganz ehrlich, interessiert das jemanden außerhalb des akademischen Elfenbeinturms? Literatur darf das gesamte Spektrum an Unterhaltung abdecken und soll es auch. Also, unterhaltet euch, wie und wo ihr wollt. Was mir allerdings noch weniger gefällt, ist das Attribut schöngeistig. Zunächst müsste man annehmen, dass das Gegenteil hässlich-geistige Literatur ist. Ich bin mir bewusst, das wird nicht so gesagt, aber was ist schön-geistig? Es hat auch einen etwas antiquierten Beigeschmack. Bei dem Wort erscheint sofort ein Bild von mir, auf dem Damen und Herren der Gesellschaft um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert auftauchen und sich an den schönen Dingen des Lebens verlustieren. Nicht anstößig, nicht zweideutig und auf gar keinen Fall politisch. So stand in einer Ausschreibung zu einem Literaturwettbewerb die Anweisung, die Texte dürften nicht politisch sein. Nicht politisch? Wie geht ein unpolitischer Text? Es gibt keinen unpolitischen Text, denn in jedem spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad das Gesellschaftsbild der Schreibenden ab. Und das ist immanent politisch. Kommen in den Texten nur wirtschaftlich starke Geschichten vor? Außer vielleicht das arme Aschenputtel, das dann in irgendeiner Weise einen Prinzen oder heutzutage Finanzmogul heiratet, was die reaktionäre Gesinnung der verfassenden Person ausdrückt. Deshalb habe ich an dem Wettbewerb nicht teilgenommen. Weil ebenso wie es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren, ist es nicht möglich, unpolitisch zu sein. Selbst die Negation einer politischen Stellungnahme ist eine politische Stellungnahme. Wahrscheinlich hätte ich auf Nachfrage erfahren, dass es sich nur um dezidierte politische Texte handelt, also agitatorische, aufrufende, wie zum Beispiel das Kommunistische Manifest oder die sogenannte Mao-Bibel. Aber das sind dann wieder keine belletristischen, sondern Sach- und Fachtexte. Sobald ich zum Beispiel eine Geschichte schreibe über zwei Mädchen, wobei die eine mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel geboren wurde und die andere die Tochter einer Hilfsarbeiterin, darf es schon nicht genommen werden, denn es kann nicht anders als gesellschaftspolitisch sein. Also kritisch dem System gegenüber, in welche Richtung auch immer. Außer ich lasse den Vergleich weg und erzähle nur von der oberen Klasse oder nur der unteren, die dann selbstverständlich wieder beim Prinzen landet oder einen Roman auf eine Serviette schreibt, der dann zum Bestseller wird und sie zur Millionärin. Aber selbst diese Texte haben eine gesellschaftspolitische Komponente, die Negation der Realität. Ist auch legitim, aber dennoch politisch. So gesehen gibt es keine unpolitischen Texte und deshalb hatte ich keine Chance, dabei mitzumachen. Außer ich hätte einen Text mit dem Titel »Die unpolitischste Geschichte der Welt« geschrieben, um die Tatsache aufzudecken, dass das eben nur möglich ist, indem man dezidiert darauf hinweist. Womit ich wieder beim Schöngeistigen bin, was auch bedeuten kann, dass diese Literatur nett ist, im Sinne von »Ich ecke nirgends an«. Das ist für mich aber dezidiert langweilig. Das ist nicht wert, geschrieben zu werden. Aber was ist wert, geschrieben zu werden? Und damit bin ich bei meiner Geschichte als Geschichtenerzählerin. Ich begann so ungefähr mit 14 Jahren mit Texten, die ich im Nachhinein als reflexiv bezeichnen würde. Das heißt, ich fand Anregungen bei den Dingen, die mir begegneten, und schrieb meine Gedanken dazu nieder. Einer dieser Texte trug den Titel »Meine Liebe begleitet dich, wohin du auch gehst«. Dieser Satz oder der Titel dazu stammte aus dem Film »Die Möwe Jonathan«, der mich damals gänzlich in seinen Bann zog. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das Buch habe ich erst sehr viel später gelesen. Aber es hat schon alles seinen Sinn und gehört für mich in die Reihe all der Geschichten, die sich damit beschäftigen, was mit Personen geschieht, die ihren Horizont erweitern, beginnend mit Platons Höhlengleichnis, das meines Erachtens nach einen der wichtigsten politischen, philosophischen Texte bildet. Für mich war es damals eine große Entdeckung und der erste Schritt zu der Erkenntnis, dass Liebe Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet. Indem ich sagen kann, dass dich meine Liebe begleitet, egal wie weit du weg bist, ob du meine Liebe erwiderst oder nicht, denn auch das kann eine Ferne sein, es bleibt meine Entscheidung, mein Zugewandtsein, das sich nicht durch deine Antwort oder auch deine Verweigerung erklärt, sondern aus sich selbst, aus mir selbst. Es ist auch ein großer Trost, wenn die Trennung durch den Tod geschieht, denn das Bleibende des Erfahrens, des Erlebens, bedeutet eine Verbundenheit über diese letztgültige Negation hinaus. Das heißt, eine Person, egal in welcher Form, bleibt in der geschehenen und mich verändernden Begegnung als dieses Geschehen und Verändern. Ich werde an dir, egal wie du dich verhältst. Es waren kurze, prägnante, minimalistische Texte und eigentlich schrieb ich sie nur für mich, um mir meiner eigenen Gedanken bewusster zu werden, ein Auseinandersetzen zu erleichtern, ein Verstehen zu erreichen. Sie begleiteten mich, diese Texte, und dann kam der Abend, der vieles veränderte. Es war im Sommer, ich war gerade 16 und auf einem Auslandsaufenthalt in England, genauerhin in Hastings, also an der Küste. Eigentlich sollten wir dort in die Schule gehen, doch nachdem ich mich einmal zum Unterricht bequemt hatte, befand ich für mich, dass ich da nicht mehr hin wollte. Ich trieb mich herum, hatte Spaß, lernte Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kennen. Und vor allem, ich lernte Englisch. wohl sehr viel mehr, als ich in der Schule gelernt hatte, da ich mich verstehbar machen und die anderen verstehen wollte. Das ist wohl der beste Antrieb, eine Fremdsprache zu lernen, nicht die trockenen Unterrichtseinheiten, sondern dort draußen im Leben. Dass das stimmte, zeigte sich an meiner gravierenden Verbesserung in diesem Fach nach dem Sommer. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu meiner ersten Entdeckung dessen, was es sein kann, Geschichtenerzählerin zu sein. Wir hatten 3 Wochen sehr viel Spaß und spannende Erlebnisse und Begegnungen gehabt. Allerdings hatte ich auch ein wenig Heimweh. Deshalb war meine Gefühlslage an diesem letzten Abend, in dieser letzten Nacht in Hastings, ein wenig ambivalent. Wir sollten am nächsten Morgen um 5 Uhr früh mit dem Bus abgeholt werden, der uns zum Flughafen brachte. Nachdem unser Schlaf-Wach-Rhythmus nun, sagen wir mal, ein wenig euphemistisch verschoben war, das heißt, wir hatten immer lange geschlafen und waren dementsprechend lange aufgeblieben und um die Häuser gezogen, beschlossen wir, erst gar nicht schlafen zu gehen, sondern einfach bis 5 Uhr aufzubleiben. Wir könnten dann ja im Bus schlafen oder im Flieger oder gar nicht, was uns damals nichts ausmachte, so jung wie wir waren. Und nachdem endgültig nichts mehr zu machen war, als zu warten, versammelten wir uns an dem Platz, an dem der Bus uns abholen sollte. Neben der Straße mit der Haltestelle war ein kleiner Park. Ich setzte mich unter eine Laterne und dann forderte mich meine Freundin auf, ich solle doch was vorlesen von meinen Geschichten. Zunächst war ich ein wenig verunsichert, wie wohl bei den meisten Dingen, die man zum ersten Mal macht. Aber auch deshalb, weil ich sie, wie bereits erwähnt, nur für mich geschrieben hatte. Andererseits reizte es mich natürlich zu erfahren, ob ich verstanden würde oder nicht, wie die Reaktion darauf war, und so las ich vor. Es herrschte atemlose Stille, zumindest bei denen, die zuhören wollten. Die anderen traten ein wenig auf die Seite und dämpften ihre Gespräche. Als ich endete, setzte sich das Schweigen fort, was mich noch mehr verunsicherte. Endlich durchbrach jemand die Stille und erzählte von seinen Gedanken, woraus sich ein spannendes Gespräch ergab. Und ich erkannte, dass sich etwas in Bewegung gebracht hatte. Wir merkten kaum, wie die Zeit verging. Es war meine erste Erfahrung als Geschichtenerzählerin. Von da an suchte ich immer wieder Gelegenheiten, mit meinen Geschichten andere Menschen zu erreichen. Es war immer spannend und bereichernd, zumal, wenn danach Zeit war, darüber zu reden. Mit der Zeit wurden meine Geschichten differenzierter und viele andere Themen kamen dazu. Durch das Leben erkannte ich sehr vieles, was ich auch gerne in meine Geschichten einfließen ließ. Deshalb wurden sie auch politischer, das heißt, sie bewegten sich immer mehr vom bloß Schöngeistigen weg. Und so kam ich zum Geschichtenerzählen und blieb dabei. Mit mehr oder weniger langen Unterbrechungen, mit mehr oder weniger Intensität. Aber es hat mich nie ganz losgelassen. Mittlerweile habe ich zig Lesungen hinter mich gebracht, aber jede ist anders und einzigartig in ihrer Art. Nicht nur, weil es natürlich immer neue Texte gibt, die es zu erzählen gilt, sondern weil die Weise, eine Geschichte zu erzählen, nicht immer dieselbe ist und vor allem die Annahme durch die Menschen, die sie sich erzählen lassen. So bleibt es immer spannend und unvorhersehbar. Jedes einzelne Mal auf seine Weise einzigartig. Ich mache es jetzt halbprofessionell seit ungefähr 11 Jahren. Ich habe das deshalb so lange hinausgezögert, weil ich Angst hatte, dass mir irgendwann die Ideen ausgehen könnten. Doch es zeigte sich, dass es mehr Themen gibt, als ich wahrscheinlich je bewältigen kann. Dazu kommt noch, dass die eigene Sichtweise sich stetig erweitert. Die Ausrichtung hat sich nicht geändert, zugewandt und verstehenringend und verbindend. Aber die Sicht hat sich erweitert. Größere Zusammenhänge zeigen sich und machen die Geschichten spannender und inklusiver. Doch niemals werde ich die Stimmung, die Vertrautheit, die Verbundenheit vergessen, die ich erfuhr in jener Nacht in Hastings, unter der Laterne im Sommer, eine Situation des Übergangs, vom Fremden ins Vertraute, von der Freiheit in die Überwachung der Erziehungsberechtigten. Und das schönste Kompliment ist nach wie vor, wenn mir gesagt wird, deine Geschichte hat mich berührt. Entdeckt meine Geschichten, die langen, die kurzen, online oder in meinen Büchern oder erzählt in den Videos. Ich freue mich über eure Rückmeldung und hoffe, ihr hört wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt.